Wissenshelden, der Podcast, der spannendes Wissen einfach und verständlich erklärt. Sorgfältig recherchiert und in jeder Folge ein neues Thema zum Mitdenken. Und damit hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Themen aus dem Weltgeschehen und echtes Wissen, das euch weiterbringt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe auch wieder eine sehr interessante Story für euch mitgebracht. Wir werden nämlich heute über die größte Recherche der Journalismusgeschichte sprechen, und zwar die Panama Papers. Im Jahr 2014 erhält nämlich die Süddeutsche Zeitung eine ungewöhnliche Nachricht. Sie stammt von einer unbekannten Person, die sich nur mit einem Pseudonym vorstellt. Sie schreibt damals darin: "Hello, this is John Doe, interested in data." Mehr steht erstmal nicht in der Nachricht. Kein Name, keine Telefonnummer und auch kein Hinweis, wer sich dahinter verbirgt. Nur das Angebot, Daten zu übergeben. Übersetzt heißt der Satz übrigens: "Hallo, ich bin John Doe, bist du interessiert an Daten?" John Doe ist übrigens auch nicht der richtige Name, das ist wie wenn wir in Deutschland Max Mustermann nutzen würden. Der angeschriebene Journalist damals ist Bastian Obermeier und der holt unmittelbar seinen Kollegen Frederik Obermeier ins Boot, der auch bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet. Die beiden heißen übrigens nur zufällig beide Obermeier mit Nachnamen, die sind nicht miteinander verwandt. Die Journalisten antworten der Person und es entwickelt sich ein Austausch über verschlüsselte Kommunikationswege. Schnell macht der unbekannte Informant deutlich, dass seine Identität unter allen Umständen geschützt werden muss. Später wird er schreiben: "My life is in danger," also mein Leben ist in Gefahr. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, welche Dimension diese Kontaktaufnahme annehmen wird. Aus einer einzelnen Nachricht entwickelt sich innerhalb weniger Monate die größte internationale Recherche, die Journalistinnen und Journalisten jemals gemeinsam durchgeführt haben. Mehr als 370 Reporterinnen und Reporter aus fast 80 Ländern werden daran beteiligt sein. Millionen vertraulicher Dokumente werden ausgewertet. Staats- und Regierungschefs geraten unter Druck. Ermittlungen werden eingeleitet. Milliarden an Steuern nachgefordert. Und weltweit werden Reformen ganz neu angestoßen. Bekannt wird dieses Datenleck später unter einem Namen, der um die Welt gehen wird: die Panama Papers. Kapitel 1: Der geheimnisvolle Hinweisgeber. Wer sich hinter dem Namen John Doe verbirgt, das ist bis heute nicht bekannt. Ich habe eben schon mal gesagt, es handelt sich dabei nicht um einen echten Namen, sondern um ein Pseudonym. Im englischsprachigen Raum wird dieser Name John Doe häufig verwendet, wenn die Identität einer Person unbekannt bleiben soll. Das ist vergleichbar mit Max Mustermann im Deutschen. Und dieser Informant stellt von Anfang an klare Bedingungen. Er verlangt kein Geld und er sucht auch keine Öffentlichkeit. Seine einzige Forderung lautet, seine Identität dauerhaft geheim zu halten. Das ist ihm wirklich ganz besonders wichtig. Warum damals ausgerechnet die Süddeutsche Zeitung ausgewählt wurde, das ist bis heute nicht ganz vollständig geklärt. Vermutlich spielte ihre Erfahrung mit investigativen Recherchen ebenso eine Rolle wie ihr Ruf als unabhängiges Medium. Die Redaktion entscheidet sich damals, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Nach und nach beginnt der Informant Dateien zu übermitteln. Am Anfang handelt es sich nur um kleinere Datenpakete, aber schon bald wird deutlich, dass hinter den Übertragungen weit mehr steckt als einzelne Dokumente. Über Wochen und Monate wächst die Datenmenge immer weiter an. Für die beiden Journalisten beginnt eine völlig neue Situation. Mit jeder weiteren Datei wird klarer, dass sie Einblick in interne Unterlagen erhalten, die niemals für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Wer genau Zugang zu diesen Daten hatte, wie sie kopiert wurden und auf welchem Weg sie die Redaktion erreichten, das ist bis heute nicht ganz bekannt. John Doe hat ja seine Identität auch nie preisgegeben. Erst im Mai 2016, nachdem die ersten Recherchen bereits veröffentlicht worden waren, das war ungefähr 2 Jahre nach dem ersten Kontakt, da hat sich der Informant noch einmal zu Wort gemeldet. In einem öffentlichen Manifest erklärte er damals, aus moralischen Gründen gehandelt zu haben. Er kritisierte weltweite soziale Ungleichheit, Korruption und die Möglichkeiten, Vermögen über Offshore-Konstruktionen dem Zugriff von Behörden zu entziehen. Gleichzeitig betonte er, niemals für einen Geheimdienst gearbeitet zu haben und aus den Daten auch keinen finanziellen Vorteil gezogen zu haben. Das war ihm ganz wichtig, das zu betonen. Ob diese Angaben so vollständig zutreffen, das lässt sich bis heute nicht unabhängig überprüfen. Fest steht aber, dass John Doe seine Anonymität bis heute bewahrt hat. Weder die beteiligten Journalistinnen und Journalisten noch Ermittlungsbehörden haben seine Identität öffentlich gemacht. Während der Kontakt also bestehen bleibt, wächst die Datenmenge unaufhaltsam weiter. Schon bald wird deutlich, dass es sich nicht um einige tausend Dokumente handelt, sondern um ein Datenleck von einer Größenordnung, wie sie der Journalismus bis dahin noch nie erlebt hat. Kapitel 2. Ein Datenleck unbekannten Ausmaßes. Mit jeder neuen Datenübertragung wird den Journalistinnen und Journalisten der Süddeutschen Zeitung klar, dass sie es mit einer Recherche zu tun haben, die alle bisherigen Dimensionen sprengt. Am Ende umfasst dieses Datenleck rund 11,5 Millionen Dokumente mit einer Gesamtgröße von etwa 2,6 Terabyte. Um mal so ein bisschen ein Bild davon zu bekommen, würde man alle Unterlagen ausdrucken und übereinander stapeln, entstünde ein Papierstapel von mehreren hundert Metern Höhe. Die Dokumente stammen aus einem Zeitraum von fast 4 Jahrzehnten, von den 70er Jahren bis ins Jahr 2015. Sie bestehen auch nicht nur aus klassischen Textdokumenten. Zum Datenbestand gehören damals E-Mails, Verträge, Ausweiskopien, Kontoauszüge, Präsentationen und interne Datenbanken. Und diese Dokumente zeigen den alltäglichen Geschäftsbetrieb einer internationalen Anwaltskanzlei über viele Jahre hinweg. Zunächst weiß aber noch niemand, was sich tatsächlich in diesen Millionen Dateien verbirgt. Zwischen unzähligen alltäglichen Dokumenten könnten sich Hinweise auf legale Geschäfte befinden oder auf Vorgänge von erheblichem öffentlichem Interesse. Das lässt sich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht beurteilen. Dafür müsste jede Spur sorgfältig überprüft, jedes Dokument eingeordnet und jeder Zusammenhang nachvollzogen werden. Und schon bald wird deutlich, dass diese Aufgabe eine einzelne Redaktion unmöglich allein bewältigen kann. Nicht nur die schiere Datenmenge stellte eine Herausforderung dar, viele Dokumente betreffen Personen, Unternehmen und Behörden in den unterschiedlichsten Ländern. Namen, Adressen und Firmennetzwerke, die tauchen auf mehreren Kontinenten auf. Wer also verstehen will, welche Bedeutung diese Informationen haben, der braucht Kenntnisse der jeweiligen politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse dieser Länder. Und die Süddeutsche Zeitung steht deshalb zu diesem Zeitpunkt vor einer Entscheidung. Sie könnten versuchen, die Recherche allein fortzuführen, mit dem Risiko, dass die Auswertung Jahre dauern würde. Oder sie suchen Unterstützung und machen aus einer nationalen Recherche ein internationales Projekt. Und sie entscheiden sich für den zweiten Weg. Damit beginnt eine Zusammenarbeit, die den investigativen Journalismus nachhaltig verändern wird. Kapitel 3. Die größte Recherche der Journalismusgeschichte. Der Süddeutschen Zeitung wird also sehr schnell bewusst, dass sie diese Recherche nicht allein bewältigen kann. Die Herausforderung besteht ja nicht nur in der Menge der Daten, sondern eben, dass die Dokumente Hinweise auf Firmen und Personen aus nahezu allen Teilen der Welt beinhalten. Wer ihre Bedeutung also jetzt verstehen will, der braucht Journalistinnen und Journalisten, die die politischen, wirtschaftlichen und die rechtlichen Gegebenheiten ihrer jeweiligen Länder kennen. Und deshalb fällt eine ungewöhnliche Entscheidung. Die Süddeutsche Zeitung wendet sich an das International Consortium of Investigative Journalists, kurz ICIJ. Das ist ein Netzwerk mit Sitz in Washington und das koordiniert seit vielen Jahren grenzüberschreitende Recherchen und bringt Redaktionen aus aller Welt zusammen, wenn Geschichten nationale Grenzen überschreiten. Nach und nach schließen sich immer mehr Medienhäuser dem Projekt an. Am Ende arbeiten mehr als 370 Journalistinnen und Journalisten aus fast 80 Ländern gemeinsam an der Auswertung der Dokumente. Zu den beteiligten Redaktionen gehören unter anderem die BBC in Großbritannien, Le Monde in Frankreich, The Guardian auch in Großbritannien, La Nation in Argentinien sowie der NDR und der WDR in Deutschland. Eine Zusammenarbeit in dieser Größenordnung ist im Journalismus außergewöhnlich. Normalerweise konkurrieren Redaktionen ja eher miteinander. Wenn man eine exklusive Geschichte hat, dann gilt die ja als wertvoll und jede Redaktion möchte möglichst als erste veröffentlichen. Bei den Panama Papers entscheiden sich die Beteiligten aber bewusst für einen anderen Weg. Sie teilen ihre Erkenntnisse von vornherein offen. Wenn Journalistinnen und Journalisten in einem Land Hinweise auf eine Person oder ein Unternehmen finden, können Kolleginnen und Kollegen in einem anderen Land prüfen, ob da weitere Informationen vorliegen. Und auf diese Weise entsteht Schritt für Schritt ein internationales Gesamtbild. Einzelne Dokumente, die für sich genommen vielleicht unauffällig wirken, die gewinnen oft erst im Zusammenhang mit anderen Unterlagen an Bedeutung. Damit diese Zusammenarbeit aber funktioniert, müssen zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Die Millionen Dokumente werden in eine durchsuchbare Datenbank übertragen und mit speziellen Analyseverfahren erschlossen. Personennamen, Firmennamen, Adressen und weitere Informationen lassen sich so miteinander verknüpfen und nach Mustern durchsuchen. Datenjournalisten, IT-Spezialisten und investigative Reporter arbeiten dabei eng zusammen. Doch moderne Technik reicht da allein ja nicht aus. Ein Eintrag in einer Datenbank beweist zunächst erstmal nichts. Jede auffällige Spur, die muss überprüft werden. Dokumente müssen miteinander verglichen werden, Handelsregister werden ausgewertet, Gerichtsakten eingesehen und weitere Quellen hinzugezogen. Erst wenn sich Informationen unabhängig bestätigen lassen und ein berechtigtes öffentliches Interesse besteht, kommen sie für eine Veröffentlichung in Frage. Das sind also alles Dinge, die erstmal durchgeführt werden müssen, über die verschiedenen Länder koordiniert werden müssen. Und ebenso wichtig ist die Geheimhaltung der gesamten Recherche. Über viele Monate hinweg kommunizieren die beteiligten Journalistinnen und Journalisten ausschließlich über verschlüsselte Systeme. Nur ein kleiner Kreis innerhalb der jeweiligen Redaktionen kennt das Projekt. Der Grund dafür ist einfach: Würden die Betroffenen frühzeitig von der Recherche erfahren, könnten Beweise verschwinden, Vermögenswerte verlagert oder Aussagen aufeinander abgestimmt werden. Deshalb vereinbaren alle Beteiligten damals ihre Ergebnisse bis zu einem gemeinsamen Veröffentlichungstermin unter strengem Verschluss zu halten. Einer der Journalisten von der Süddeutschen, der hat später berichtet, dass sie teilweise wirklich sich in ein Büro eingesperrt haben, wo auch nur diese beiden Journalisten Zutritt hatten, damit wirklich niemand an irgendwelche Informationen kommen kann, die dann nach außen geraten. Monatelang prüfen die Teams Dokument für Dokument. Sie verfolgen Spuren rund um den Globus und setzen nach und nach ein Puzzle aus Millionen einzelner Informationen zusammen. Nachdem die ersten Dokumente ausgewertet sind, wird ein wichtiger Punkt sehr schnell klar. Sie stammen fast alle aus derselben Quelle, einer Anwaltskanzlei mit Hauptsitz in Panama. Ihr Name? Mossack Fonseca. Kapitel 4. Mossack Fonseca und das Offshore-System. Die Kanzlei Mossack Fonseca mit Hauptsitz in Panama, die wurde 1977 von dem Juristen Jürgen Mossack gegründet. Ursprünglich hieß die Kanzlei Jürgen Mossack Law Firm und später kam dann Ramon Fonseca dazu und dann wurde die Kanzlei umbenannt in Mossack Fonseca. Aber was genau machte eine Kanzlei wie Mossack Fonseca eigentlich? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal einen Blick auf den Begriff Offshore werfen. Das Wort bedeutet wörtlich übersetzt vor der Küste. Im Finanz- und Unternehmensrecht beschreibt es Gesellschaften, die in einem anderen Staat gegründet werden als dem, in dem ihre Eigentümer leben oder ihre Geschäfte hauptsächlich betreiben. Solche Gesellschaften gibt es in vielen Ländern der Welt und besonders bekannt sind sogenannte Offshore-Finanzzentren wie die britischen Jungferninseln, die Bahamas, die Cayman Islands, Panama oder auch andere Staaten mit günstigen steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Und diese günstigen Rahmenbedingungen, die sind der Hauptgrund dafür, wieso man sich für so eine Offshore-Gesellschaft entscheidet. An dieser Stelle ist aber eine Unterscheidung ganz besonders wichtig. Eine Offshore-Gesellschaft ist nicht automatisch illegal. Internationale Unternehmen, die nutzen solche Konstruktionen häufig aus ganz legitimen Gründen. Sie können damit Beteiligungen verwalten, internationale Investitionen bündeln oder Vermögenswerte in verschiedenen Ländern organisieren. Auch Investmentfonds oder Schifffahrtsunternehmen arbeiten teilweise mit solchen Gesellschaften. Problematisch wird es jedoch dann, wenn Offshore-Strukturen dazu genutzt werden, die wahren Eigentümer zu verschleiern oder Vermögen vor Steuerbehörden, Ermittlungsbehörden oder Gläubigern zu verstecken. Sie können auch eine Rolle bei Geldwäsche, Korruption oder Steuerhinterziehung spielen. Entscheidend ist also, wie so eine Gesellschaft genutzt wird. Und genau an dieser Stelle kamen Kanzleien wie Mossack Fonseca ins Spiel. Sie gründeten im Auftrag ihrer Kundinnen und Kunden Gesellschaften in verschiedenen Staaten. Sie kümmerten sich um die notwendigen Unterlagen und übernahmen häufig auch die laufende Verwaltung. Das war erstmal ein legales Geschäftsmodell und wurde weltweit von zahlreichen spezialisierten Kanzleien und Dienstleistern angeboten. Mossack Fonseca war also gar nicht die einzige Kanzlei dieser Art, aber sie gehörte zu den größten und international am besten vernetzten. In den Dokumenten taucht aber immer wieder ein Begriff auf, der für viele Menschen zunächst erstmal ungewöhnlich klingt, wenn man den das erste Mal gehört hat. Das ist der Begriff einer Briefkastengesellschaft. Der Name lässt erstmal vermuten, dass es sich dabei um etwas Illegales handeln muss. Aber das ist auch nicht automatisch der Fall. Eine Briefkastengesellschaft, häufig auch Mantelgesellschaft oder Shell Company genannt, ist zunächst nichts anderes als ein rechtlich eingetragenes Unternehmen, das keine nennenswerte eigene Geschäftstätigkeit ausübt. Oft verfügt es über keine eigenen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, keine Produktionsanlagen und keine Geschäftsräume. Häufig existiert nur eine registrierte Geschäftsadresse, manchmal tatsächlich auch nur ein Briefkasten. Auch solche Gesellschaften können völlig legal sein. Schwieriger wird es wieder, wenn solche Gesellschaften gezielt eingesetzt werden, um Eigentumsverhältnisse zum Beispiel zu verschleiern. Und das passiert leider sehr oft. Und genau deshalb stehen Offshore-Finanzplätze seit vielen Jahren in der Kritik. Ein Beispiel. Angenommen, jemand besitzt mehrere Luxusimmobilien oder mehrere große Yachten. Und anstatt diese Vermögenswerte direkt auf den eigenen Namen eintragen zu lassen, gehört die Immobilie einer Gesellschaft auf den britischen Jungferninseln. Diese Gesellschaft wiederum gehört einer zweiten Gesellschaft in Panama. Und die Anteile dieser zweiten Gesellschaft, die werden von einem Treuhänder gehalten. Für Außenstehende wird dadurch immer schwerer nachzuvollziehen, wer tatsächlich hinter diesem Vermögen steht. Und genau solche verschachtelten Konstruktionen finden sich immer wieder in den Unterlagen von Mossack Fonseca. Dabei muss man aber auch beachten, dass das allein noch nicht bedeutet, dass eine Straftat vorliegt. Aber verdächtig und auffällig ist dieses ganze Konstrukt dann schon. Aber viele dieser Strukturen können auch rechtmäßig sein. Viele der in den Dokumenten genannten Firmen wurden ganz legal gegründet und für zulässige Zwecke genutzt. Die entscheidende journalistische Frage lautet deshalb nicht, wer eine Briefkastenfirma besaß, sondern wofür sie eingesetzt wurde. Und erst die sorgfältige Auswertung der Unterlagen zeigte in zahlreichen Fällen Hinweise auf Steuervermeidung, auf Geldwäsche, Korruption oder die Verschleierung von Vermögenswerten. Und genau diese Zusammenhänge machten aus einem riesigen Datenleck schließlich eine Recherche von weltweiter Bedeutung. Nach Monaten intensiver Arbeit waren die beteiligten Redaktionen überzeugt, genügend Erkenntnisse sorgfältig überprüft zu haben. Und jetzt sollte die Öffentlichkeit erfahren, was sich hinter den Panama Papers verbarg. Kapitel 5. Der Tag, an dem die Welt davon erfuhr. Nach mehr als einem Jahr intensiver Recherche steht der Veröffentlichung nichts mehr im Weg. Die beteiligten Redaktionen haben Millionen Dokumente ausgewertet, unzählige Informationen überprüft und ihre Ergebnisse miteinander abgestimmt. Und nun soll die Geschichte zeitgleich rund um den Globus erscheinen. Als Veröffentlichungstermin wird damals der 3. April 2016 festgelegt. Die gleichzeitige Veröffentlichung ist ein entscheidender Bestandteil des Projekts. Würden einzelne Medien ihre Erkenntnisse bereits Tage oder Wochen vorher veröffentlichen, könnten Betroffene Vermögen zum Beispiel verlagern, Unterlagen vernichten oder sich auf öffentliche Nachfragen vorbereiten. Außerdem sollte keine Redaktion einen exklusiven Vorteil gegenüber den anderen erhalten. Alle Beteiligten hatten sich ja verpflichtet, bis zum vereinbarten Zeitpunkt zu schweigen. Am Abend des 3. April veröffentlichen schließlich zahlreiche Medienhäuser auf mehreren Kontinenten gleichzeitig ihre Recherche. Zeitungen, Fernsehsender und Nachrichtenportale berichten nun nahezu zeitgleich über die Ergebnisse. Und innerhalb weniger Stunden dominieren die Panama Papers weltweit die Schlagzeilen. Auch in den sozialen Medien verbreiten sich die Berichte rasant. Der Begriff Panama Papers wird innerhalb kürzester Zeit zu einem der meistdiskutierten Themen weltweit. Damit ihr ein Bild davon bekommt, was das für Schlagzeilen waren. Die Süddeutsche Zeitung berichtet damals zum Beispiel Panama Papers. Das sind die Geheimnisse der Briefkastenfirmen. BBC in Großbritannien titelt Panama Papers. Biggest leak in history exposes offshore deals. Und The Guardian in Großbritannien betitelt The Panama Papers. The secret of the world's dirty money. Also das Geheimnis des schmutzigen Geldes der Welt. Politikerinnen und Politiker, Unternehmen und Behörden sehen sich plötzlich mit Fragen konfrontiert, auf die viele zunächst keine Antworten haben. Und ebenso schnell melden sich Strafverfolgungs- und Finanzbehörden zu Wort. In zahlreichen Staaten kündigen sie an, die veröffentlichten Informationen auszuwerten und mögliche Verstoße gegen geltendes Recht zu untersuchen. Gleichzeitig weisen viele der genannten Personen darauf hin, dass der Besitz einer Offshore-Gesellschaft allein keinen Gesetzesverstoß darstellt, womit sie ja erstmal recht haben. Die beteiligten Redaktionen, die betonen deshalb von Beginn an einen wichtigen Grundsatz ihrer Recherche. Nicht jede Person, deren Name in den Dokumenten auftaucht, hat sich rechtswidrig verhalten. Viele Offshore-Konstruktionen sind legal. Veröffentlicht wurden daher ausschließlich Fälle, bei denen nach Einschätzung der Journalistinnen und Journalisten ein berechtigtes öffentliches Interesse bestand. Mit der Veröffentlichung beginnt deshalb nicht das Ende der Recherche, sondern jetzt eben ihre sichtbare Phase. Und erst jetzt erfährt die Öffentlichkeit, welche Namen sich eigentlich hinter den Millionen Dokumenten verbergen. Kapitel 6. Die Enthüllungen. Jetzt haben wir ja schon viel über die Entstehungsgeschichte gehört und welche Art Arbeit die Redaktionen geleistet haben. Aber was genau stand jetzt da drin? In den Wochen nach der Veröffentlichung wird deutlich, welche politische und gesellschaftliche Sprengkraft in den Dokumenten steckt. Zu den ersten großen Konsequenzen gehört der Fall des isländischen Ministerpräsidenten Gunnlaugsson. Recherchen legen damals offen, dass er gemeinsam mit seiner Ehefrau an einer Offshore-Gesellschaft beteiligt war, deren Existenz er während seiner politischen Laufbahn nur unzureichend offengelegt hatte. Nach massiven Protesten tritt er wenige Tage nach den Veröffentlichungen von seinem Amt zurück. Auch in Pakistan lösen die Panama Papers eine politische Krise aus. In den Unterlagen finden sich Hinweise auf Offshore-Gesellschaften, die mit Familienangehörigen des damaligen Premierministers Sharif in Verbindung stehen. Nach jahrelangen Ermittlungen entscheidet der Oberste Gerichtshof Pakistans im Jahr 2017, Sharif seines Amtes zu entheben. Große Aufmerksamkeit erhalten auch Recherchen zu einem Netzwerk von Offshore-Firmen, die mit Personen aus dem nahen Umfeld des russischen Präsidenten Putin in Verbindung gebracht wird. Zwar taucht Putins eigener Name in den Dokumenten gar nicht auf, aber die Unterlagen beschreiben komplexe Finanzstrukturen, über die enge Vertraute Vermögenswerte in Milliardenhöhe bewegt haben sollen. Der Kreml weist damals sämtliche Vorwürfe zurück. Auch der damalige ukrainische Präsident Poroschenko, der gerät unter Druck. Während des laufenden Konflikts mit Russland hatte er eine Offshore-Gesellschaft gegründet, was in seinem Heimatland eine Debatte über Transparenz und mögliche Interessenkonflikte auslöst. Poroschenko erklärt später, sämtliche gesetzlichen Vorschriften eingehalten zu haben. Neben Politikerinnen und Politikern rücken aber auch bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Kultur in den Fokus. Die Unterlagen enthalten Informationen über Unternehmer, vermögende Privatpersonen sowie zahlreiche Prominente. Auch hier gilt aber, die bloße Erwähnung in den Panama Papers ist kein Beweis für ein rechtswidriges Verhalten. Aber es ergaben sich in einzelnen Fällen Hinweise auf Steuerdelikte, auf Geldwäsche, Korruption oder andere mögliche Straftaten, die in mehreren Ländern Ermittlungen nach sich zogen. Darin tauchen dann Namen auf wie Lionel Messi, Jackie Chan oder Simon Cowell. Und gerade diese Vielzahl unterschiedlicher Fälle macht die Bedeutung der Panama Papers aus. Die Recherche deckt nicht einen einzelnen Korruptionsskandal auf. Sie machte sichtbar, wie ein globales System funktionierte, das von Politikerinnen und Politikern, von Unternehmern, Finanzdienstleistern und wohlhabenden Privatpersonen gleichermaßen genutzt werden konnte. Die Dokumente zeigen auch, wie leicht sich komplexe Firmenstrukturen über verschiedene Länder hinweg errichten ließen. Und wie schwierig es für Behörden oft war, die tatsächlichen Eigentümer und Geldflüsse nachzuvollziehen. Und genau darin lag die eigentliche Erkenntnis der Panama Papers. Nicht einzelne Namen standen im Mittelpunkt, sondern ein internationales Finanzsystem, das über Jahrzehnte weitgehend im Verborgenen gewachsen war. Kapitel 7: Die Folgen der Panama Papers. Die Veröffentlichung der Panama Papers, die bleibt jetzt nicht ohne Konsequenzen. In den Monaten und Jahren nach der Recherche beginnen Steuerbehörden, Staatsanwaltschaften und Finanzaufsichtsbehörden weltweit damit, die veröffentlichten Informationen auszuwerten. Zahlreiche Staaten leiten Ermittlungsverfahren ein oder nehmen bereits laufende Untersuchungen wieder auf. Nach Angaben verschiedener Finanzbehörden konnten durch die Auswertung der Panama Papers weltweit Steuern und Strafzahlungen in Milliardenhöhe nachgefordert werden. Gleichzeitig führten die Recherchen in mehreren Ländern zu Durchsuchungen, Anklagen und Verurteilungen. Wie viele Verfahren letztlich unmittelbar auf die Panama Papers zurückzuführen sind, das lässt sich nicht immer eindeutig bestimmen, weil viele Ermittlungen bereits vorher begonnen hatten oder auf weiteren Erkenntnissen beruhten. Auch politisch haben die Enthüllungen weitreichende Folgen. Regierungen geraten unter Druck, Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und die Verschleierung von Vermögenswerten zu verschärfen. Internationale Organisationen wie die OECD und die Europäische Union intensivieren ihre Bemühungen, den Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden auszubauen und mehr Transparenz über die tatsächlichen Eigentümer von Unternehmen zu schaffen. In vielen Staaten entstehen oder werden sogenannte Transparenzregister erweitert. Diese Register sollen offenlegen, welche Personen letztlich hinter Unternehmen oder Stiftungen stehen, die sogenannten wirtschaftlichen Berechtigten. Ziel davon ist, die Nutzung verschachtelter Firmenkonstruktionen zur Verschleierung von Vermögenswerten zu erschweren. Auch Banken und andere Finanzdienstleister verschärfen ihre internen Kontrollen. Und gleichzeitig geraten Vermittler von Offshore-Gesellschaften stärker in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Aber die Panama Papers verändern nicht nur Gesetze und Kontrollen. Sie verändern auch den investigativen Journalismus. Die Recherche zeigt ja, dass sich internationale Finanzstrukturen oft nur verstehen lassen, wenn Journalistinnen und Journalisten über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Die enge Kooperation zwischen diesen hunderten Redaktionen wird zum Vorbild für weitere internationale Rechercheprojekte. Die Panama Papers haben das Offshore-System dadurch aber nicht abgeschafft, aber sie haben es sichtbar gemacht. Und dadurch haben sie eine ganz wichtige Wirkung erzielt. Zum ersten Mal konnte die Öffentlichkeit nachvollziehen, wie eng Politik, Wirtschaft, Banken, Anwaltskanzleien und Finanzdienstleister in einem weltweiten Netzwerk miteinander verbunden sein konnten. Kapitel 8. Warum uns die Panama Papers bis heute etwas angehen. Als die Panama Papers im Frühjahr 2016 veröffentlicht wurden, da haben sich viele Menschen erstmal gefragt, ob dieses Thema ihren eigenen Alltag überhaupt betrifft. Was geht um Briefkastenfirmen, Offshore-Finanzplätze? Das wirkt alles so weit weg. Ja, wenn es um Vermögen in Millionen- und Milliardenhöhe geht, von irgendwelchen reichen Leuten, was geht mich das im ersten Schritt an? Aber genau darin liegt eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Recherche. Steuern finanzieren Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Polizei oder den öffentlichen Nahverkehr. Werden Vermögen oder Gewinne gezielt so verschoben, dass sie sich dem Zugriff von Steuerbehörden entziehen oder nur eingeschränkt besteuert werden, dann fehlen den Staaten diese Einnahmen, mit denen genau diese Aufgaben finanziert werden würden. Auch zeigt der Fall, wie schwierig es für Behörden geworden ist, Finanzströme in einer globalisierten Welt nachzuvollziehen. Kapital lässt sich innerhalb weniger Strukturen über Ländergrenze bewegen. Unternehmen können in einem Staat gegründet werden, von einem zweiten verwaltet und von Personen aus einem dritten Staat kontrolliert werden. Solche Konstruktionen sind nicht grundsätzlich rechtswidrig, das hatten wir ja schon mal gesagt. Sie machen aber deutlich, wie komplex das internationale Finanzsystem inzwischen geworden ist. Und die Panama Papers, die machen deshalb deutlich, dass Transparenz ein ganz wichtiger Bestandteil funktionierender Demokratien ist. Aber für mich der allerwichtigste Punkt, was diese Recherche gezeigt hat, ist die Rolle des unabhängigen Journalismus in einer demokratischen Gesellschaft. Der spielt nämlich eine immens große Rolle. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass bis heute niemand weiß, wer John Doe wirklich ist. Und ob diese Person jemals ihre Identität preisgeben wird, ist auch ungewiss. Es ist aber so, dass diese Person immer deutlich gemacht hat, ich glaube, dass mein Leben in Gefahr ist. Wenn diese Daten öffentlich werden, dann habe ich mir so viele Feinde gemacht, dass ich auf gar keinen Fall möchte, dass jemand weiß, wo die Daten herkommen. Vielleicht bleibt diese Person also für immer anonym. Jürgen Mossack und Ramon Fonseca, die sind aber nicht anonym, das wissen wir ja bereits. Und nach den Enthüllungen ist ihre Kanzlei quasi untergegangen. Mossack hat stets bestritten, dass er irgendetwas Illegales getan hat. Er hat argumentiert, seine Kanzlei habe lediglich legale Firmen gegründet und könne nicht für das Verhalten ihrer Kunden verantwortlich gemacht werden. 2017 wurde er in Panama vorübergehend festgenommen und gegen Kaution wieder freigelassen. Gegen ihn liefen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem in Panama und in Deutschland. Deutsche Behörden erließen 2020 zudem einen internationalen Haftbefehl wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Panama aber liefert eigene Staatsbürger grundsätzlich nicht aus, deshalb blieb Mossack im Land, wo er auch heute noch ist. Der Ramon Fonseca, der war nicht nur Anwalt, sondern auch ein erfolgreicher Schriftsteller und zeitweise politischer Berater des panamaischen Präsidenten. Auch er beteuerte bis zuletzt seine Unschuld und bezeichnete die Panama Papers als unfairen Angriff auf seine Kanzlei. Er wurde ebenfalls 2017 festgenommen und gegen Kaution freigelassen. Und im Mai 2024 starb Fonseca im Alter von 71 Jahren noch während laufender Gerichtsverfahren. Und was aus der Kanzlei wurde, das habe ich ja eben schon mal angerissen, nach massiven Reputationsschäden, Klagen und dem Verlust der meisten Kunden stellte die Kanzlei im März 2018 ihren Geschäftsbetrieb endgültig ein. Beide Gründer wurden allerdings 2024 im Hauptverfahren freigesprochen. Das Gericht sah die Beweislage als nicht ausreichend an. In anderen Ländern, darunter auch Deutschland, bestehen weitere Ermittlungen und Haftbefehle, aber da diese zwei Personen, und einer davon ist ja jetzt auch schon verstorben, in Panama ansässig sind, ist da kein Rankommen für den Moment. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung oder ein Abo. Besucht uns auch gerne auf unserem Instagram-Account und verpasst auch unsere nächste Folge nicht. Die wird wieder sehr spannend. Ich freue mich schon auf euch. Bis zum nächsten Mal.